Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie und ich freue mich riesig, dass ihr reinhört. In wenigen Tagen beginnt das größte Fußballspektakel des Planeten, die XXL-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko. Aber ich habe heute einen Gast im Studio sitzen, dessen fußballerisches Herz für eine ganz bestimmte Weltnation schlägt, die bei dieser 48-Team-Party nun ja wieder nur die Zuschauerrolle hat. Er hat mir nämlich zwei wunderschöne klassische blaue Trikots der Squadra Azzurra aufs Mischpult gelegt. Er kennt das Fußballgeschäft aus absolut jeder Perspektive. Er ist ein echtes Kind der Region, hat das Kicken beim VfB Stuttgart gelernt, stand als treffsicherer Stürmer unter anderem für den VfB und die Stuttgarter Kickers auf dem Platz und sorgt heute als Spielerberater dafür, dass die Stars von morgen die richtigen Verträge unterschreiben. Herzlich willkommen, Angelo Vaccaro.
Danke, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du, mal ganz unter Freunden, ich habe heute gehört, dass Shakira häufiger bei der WM dabei war als Italien. Wie sehr schmerzt dich das?
Soll ich gleich wieder gehen oder was, willst du mich gleich fertig machen? Also ich bin es mittlerweile gewohnt. Ist ja schon jetzt die dritte WM, wo wir nicht dabei sind. Ich hoffe, dass jetzt in Italien endlich aufwachen und mal einiges ändern werden.
Ist ja jetzt nicht so, dass sie komplett unerfolgreich waren in den letzten Jahren. Ich meine, 2021 Europameister, die letzte WM-Teilnahme aber 2014.
Das Europameister, das war Glück, ja, beziehungsweise da hatten wir noch so eine Achse mit Bonucci, Barzagli und so, Chiellini und wie die alle heißen. Die ist jetzt weggefallen und wir haben einfach nicht nachgelegt. Und klar, auch der Trainer damals, Mancini oder Gianluca Verri, der jetzt leider verstorben ist, die hatten so einen gewissen Team-Spirit, Teamgeist aufgebaut. Ja, und der Erfolg hat leider geblendet wieder, weil wir dachten dann, wir sind Europameister, wir müssen nichts mehr machen.
Und es läuft so von selber wieder.
Genau, und dem ist nicht so, weil die italienische Liga wird auch immer schlechter. Ich schaue auch mittlerweile fast keine Spiele mehr. Ich bin so Juve-Fan, ist übertrieben. Früher ja, jetzt bin ich mehr Sympathisant. Mhm. Aber mein Bruder und mein Papa rufen mich jedes Spiel an, ob ich Spiel schaue. Dann sage ich, nee, das tue ich mir nicht an, weil das Niveau einfach extrem nachgelassen hat. Und man sieht es ja auch international, kommen wir, abgesehen von der WM, auch in der Champions League oder Europa League, kommen wir nicht weit. Und selbst wenn wir mal weit kommen, so wie Atalanta, dann sollen die mir mal erzählen, wie viele Italiener auf dem Platz standen. Nicht so viele. Und dann weiß man ja, wo es herkommt.
Ist denn die WM für dich überhaupt eine richtige WM ohne Italien?
Eigentlich nicht, ja. Bei allem Respekt zu den anderen Ländern, die jetzt dabei sind, bei 48 Ländern, früher war das schon ein bisschen anders. Ja. Wie gesagt, viele Spiele werde ich, glaube ich, nicht anschauen, aber dann die Top-Spiele werde ich mir dann reinziehen, wenn, keine Ahnung, Frankreich, Spanien spielt oder Deutschland gegen Argentinien oder so oder Portugal. Die schaue ich mir schon an, aber alle Spiele werde ich mir bestimmt nicht anschauen, weil ich glaube, es wird nicht immer ein Fußballspektakel.
Ja, ich würde tatsächlich jetzt erstmal versuchen, dich so ein bisschen vorzustellen. Zum Thema WM kommen wir nachher nochmal. Ich habe so eine ganz kleine Anekdote mitgebracht, denn als wir beide den Termin ausgemacht haben, hast du mir erzählt, dass du für Mössingen gespielt hast in der F&E-Jugend. Mhm. Mein Mann kommt tatsächlich aus Gummeringen und dann hat sich das so ein bisschen aufgeklärt, dass ihr beide wahrscheinlich schon mal gegeneinander auf dem Platz standet.
Ja, also er hat sicher verloren, kann ich dir schon sagen.
Ja, er bezeichnet sich gerne so als typischer Libero. Mhm.
Dann hat er gegen mich gespielt, 100%.
Garantiert, ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Das heißt, du kommst aus dem absoluten, ja, aus der Region und aus diesem absoluten Fußball, wie nennt man das, aus der Fußballwelt, diese kleine, jeder kleine Junge geht irgendwo kicken, startet im Verein. Wie war das damals in Mössingen?
Also ich habe noch nie was anderes gemacht außer Fußball. Ich wollte immer Fußball spielen. Ich habe daheim, wie die meisten Jungs wahrscheinlich, alles kaputt geschossen, draußen vor der Türe die Garage kaputt geschossen. früher hat man auch viel, wie gesagt, auf dem roten Gummiplatz oder auf dem Schulhof oder auf Hartplatz, auf diese rote Erde, egal wie, Hauptsache du konntest kicken, im Freibad. Ja, da bin ich nicht vom Trampolin gesprungen, da war ich die ganze Zeit auf dem Sportplatz. Und dann habe ich in Mössing irgendwann angefangen bei den Bambinis, ja, dann F-Jugend, E-Jugend. Und dann hat man schon gemerkt, okay, der kann was, so. Dann hatten wir diese, ich weiß nicht, wie das hieß, aber so, ich sage mal, württembergische Meisterschaft, da haben wir dann gegen Reutlingen, SSV Reutlingen, im Finale gespielt, verloren, 6-4. Ich habe aber alle 4 Tore gemacht. Ja, und dann waren die natürlich, wer ist der Junge? Und dann haben die angefragt. Dann hatten die Stuttgarter Kickers mal angefragt und dann hat mein Papa in der Zeitung gelesen, dass es beim VfB diese Jugendtage gibt. Damals gab es noch diese Jugendtage für diese Jahrgänge, da waren dann, keine Ahnung, 400 Kinder oder so. Ja, dann ging das 3 Tage, dann war ich dort und dann...
Wie alt warst du da?
9.
Und dann bist du mit 9 schon zum VfB gewechselt? Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du dann mit den Öffis von Mössing nach Stuttgart gefahren oder...
Ja, damals gab es leider noch keine NLZs wie heute, sonst wäre ich wahrscheinlich direkt verfrachtet worden. Aber ich hatte Glück, dass mein Opa Frührentner war und der hat mich dann, also damals war es noch nicht täglich, aber weiß ich, 3-mal die Woche und dann noch am Wochenende Spiel nach Stuttgart immer gefahren von Mössingen. Ich hatte Glück, dass meine Eltern sich das auch erlauben können, weil da gab es auch noch kein Geld, nicht so wie heute.
Für 9-Jährige gibt es Geld?
Nein, aber es gibt ja so Fahrtkostenzuschuss und so, gibt es ja schon Möglichkeiten.
Tatsache.
Ja. Und genau, mein Opa hat mich dann immer gefahren. Und genau, ich wollte das unbedingt. Und dann ging so der Weg los.
Als klassischer Stürmer?
Ja, ich war immer Stürmer, ich wollte nie was anderes.
Aber du hast andere Positionen auch probiert, oder?
Es gab schon mal ein paar Genies, die Ideen hatten im Laufe meiner Karriere, die dann gesagt haben, du kannst auch mal rechter Verteidiger spielen oder auf 6 und so. Und gut, ich bin anpassungsfähig, aber ich habe dieses Stürmergehen in mir, dieses Näschen, wo man stehen muss und so. Und das, für mich gibt es kein geileres Gefühl, wie den Ball ins Netz zu schießen.
Du hast dann die VfB-Jugend durchlaufen und auch für den VfB Stuttgart das ein oder andere Bundesligaspiel bestritten.
Ja.
Wie stolz warst du damals auf dich selber? Ich habe recherchiert, es war der 21. Oktober 2000 zu Hause gegen Unterhaching.
Hast gut recherchiert?
In der 74. Minute.
Ja.
Und dann hast du später sogar für Unterhaching auch gespielt, gell?
Ja, also als ich zum VfB kam, haben wir mal so ein Bild im Stadion gemacht mit der ganzen Jugend und die erste Mannschaft auf der ganzen Tribüne quasi verteilt. Und damals hast du schon gesagt, boah, hier will ich drin spielen. Ja, und zu der Zeit lief es ja beim VfB auch gut. 92 wurden sie ja Meister. Da gab es ja natürlich Maurizio Gaudino, klar als Italiener, ein bisschen so Vorbildsfunktion. Mittlerweile ist er auch ein Freund, was mich sehr freut. Und dann hat man natürlich immer gesagt, ja, hier will ich drin spielen und klar, Step by Step, irgendwann, wenn du dann mal in der A-Jugend bist, dann trainierst du auch ab und zu oben mit. Und damals war noch das magische Dreieck, Elber, Bobic, Balakov, die ich auch gut kenne mittlerweile, was mich auch sehr stolz macht. Und dann hat man schon gemerkt, es kann in die Richtung gehen. Und ich war dann bei den Amateuren zuerst, da habe ich dann die ersten 3 Spiele 6 Tore geschossen. Dann war natürlich der Fokus sehr groß. Da hat mich Ralf Rangnick direkt in die erste Mannschaft hochgezogen. Dann habe ich 3 Tage mittrainiert und dann hieß es, du musst noch einen Medizincheck machen, weil du bist morgen im Kader.
Oh.
Ui. Und dann habe ich direkt zu Hause angerufen und mein Papa dachte, ich verarsche ihn. Er sagt, nein, ich bin morgen im Kader, du musst mir übrigens noch ein paar Sachen bringen und so, weil ich komme gar nicht mehr nach Hause, weil ich gleich mit der Mannschaft ins Hotel muss. Ja, und dann wurde ich auch direkt eingewechselt. Ja, einfach reingeworfen und es war natürlich, ja, schon allein dabei zu sein war, also Gänsehaut und ein geiles Gefühl. Und genau, wo ich dann da eingewechselt worden bin, also wo er mich gerufen hat, ich soll zum Einwechseln kommen. Ja, es war schon unbeschreiblich.
Es klingt nach einer absoluten Traumfabrik, die du da in den jungen Jahren so erlebt hast hier beim VfB Stuttgart.
Ja.
Also, war es das auch?
Ja, ja, ja. Also klar, es lief nicht immer alles glatt. Es gab auch Jahre, wo es halt mal, ja, mal nicht so läuft oder wo du dich vielleicht nicht so entwickelst oder wo du einfach auch mal kein Tor schießt. Oder es gab auch ein paar, ja, jetzt in der B-Jugend Deutsche Meisterschaft-Finale war ich auf der Bank, war ich auf 180. Ja, dann haben wir auch noch verloren im Elfmeterschießen gegen Dortmund. U19 Deutsche Meisterschaft-Finale zu Hause, Heimspiel gegen Werder Bremen. Keine Ahnung, 10.000 Zuschauer da gewesen, auch verloren, 4-1, haben ein richtiges Brett bekommen. Gut, wir hatten eine kleine rote Karte, aber ja, also es gab auch ein paar Dämpfer, ja, also wie gesagt, es lief nicht alles glatt. Da konnte ich ja zum Beispiel auch nicht unbedingt glänzen, sage ich mal, ja, und trotzdem, man muss halt immer dranbleiben und dann, wie gesagt, bei den Amateuren unter Rainer Adrian lief es dann sehr gut gleich und wir hatten eine richtig, richtig gute Truppe, das war ja so der Anfang der jungen Wilden und da haben es ja einige dann auch geschafft und genau deswegen, der VfB war damals oder ist immer noch, in was Jugendarbeit und Amateure angeht, sehr, sehr gut.
So die generelle Realität im Jugendfußball oder auch im Nachwuchsfußball ist wahrscheinlich heute noch krasser, als sie damals war. Was glaubst du, was denn dich oder so diese ein, zwei, drei außergewöhnlichen Talente von diesen anderen 100 guten Spielern unterscheidet? Was macht das wirklich aus? Was ist dieses letzte Quäntchen, wonach der VfB ja auch sucht?
Also ich glaube einfach, du musst es mehr wollen wie die anderen. Du musst mehr investieren und dann wirst du immer belohnt. Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, der richtige Trainer, der an dich glaubt oder der Verein, der an dich glaubt, aber und klar, heutzutage ist ja nicht einfacher, aber es gibt mehr Möglichkeiten, sage ich mal, auch besser oder mehr zu trainieren. Du hast mehr Möglichkeiten, was Fitness, Athletik, du kannst ja Athletiktrainer holen. Damals gab es sowas nicht. Oder ins Gym gehen. Wir durften gar nicht ins Fitnessstudio hier beim VfB. Das war nur für die erste Mannschaft.
Ach so, war reserviert.
Und so, genau. Und jetzt auch durch sozialen Medien kannst du natürlich auf dich aufmerksam machen, postest 3 Tore von dir, schreiben dich 100 Vereine an, die gucken ja da auch drauf. Dann gibt es viel mehr Scouts, viel mehr Video und so. Deswegen ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber am Ende ist es so, du musst einfach dranbleiben und du musst jetzt mehr wollen wie die anderen.
Ich finde, ich habe die Tage mal ein Spiel gesehen von U10, U11. Und es sind 10-Jährige, 9-Jährige, 10-Jährige Jungs. Und was da stellenweise nicht nur für ein Ballgefühl, sondern auch für ein Ballverständnis, aber auch so dieses Taktikverständnis jetzt schon so früh bei den Jungs, das ist der Wahnsinn. Ich hätte das nie gedacht. Und sind das dann genau diese Jungs, die es schaffen können?
Also da bin ich zum Beispiel ein bisschen anderer Meinung.
Ja.
Gerade in dem Alter, also alle wünschen sich ja diesen bekannten Straßenfußballer zurück, der verrückte Dinge macht. Und ich finde, gerade in dem Alter sollen sie die Jungs einfach kicken lassen und nicht in irgendwelche Taktik oder Formationen stopfen oder du musst den Ball von A nach B und dann nach C spielen und so, sondern die einfach kicken lassen. Und das geht aber auch noch weiter. Also selbst bis U15 natürlich braucht man eine gewisse Grundordnung und so. Aber ich finde, man müsste die Jungs einfach viel mehr einfach kicken lassen. So wie wir früher auf dem Bolzplatz, da wurde auch gekickt. Da hast du automatisch verteidigt und automatisch, weil du wolltest ja gewinnen. Ja, und ich bin nicht mit allem einverstanden, was die da machen, auch beim DFB und so, wenn die da, ja, 3 gegen 3 und die dürfen keine Tore und keine Punkte und das und so. Du spielst ja Fußball, weil die müssen lernen zu gewinnen, aber auch lernen zu verlieren und wieder aufzustehen und so. Und das geht mir ein bisschen verloren.
Das ist der Sinn vom Sport im Allgemeinen.
Genau.
Wie gehe ich mit Niederlagen oder aber wie gehe ich auch mit Siegen um?
Ja, genau.
Du warst ja dann auch bei den Stuttgarter Kickers. Hast da relativ lang auch gespielt. Wie war denn das für dich, von dem VfB Stuttgart zu den Stuttgarter Kickers zu kommen?
Also es war ja kein direkter Übergang. Ich war ja dann noch in Unterhaching 3 Jahre und dann in Augsburg noch 2 Jahre. Also im ersten Moment habe ich mir jetzt nicht so große Gedanken gemacht wie über die Rivalität, weil VfB war ja dann schon ziemlich lang, also weit weg von den Kickers, weil Bundesliga einfach und Kickers war ja schon ewig nicht mal mehr in der zweiten Liga, sondern nur noch in der dritten Liga. Deswegen habe ich nicht so gedacht, dass diese Rivalität noch so groß ist. Aber als ich zu den Kickers gekommen bin, habe ich schon am Anfang ein bisschen gemerkt, dass ich nicht unbedingt der Fanliebling war gleich. Aber ich wollte einfach wieder nach Hause. Ich wollte nach Stuttgart und da gab es die Möglichkeit. Die Kickers haben sich sehr um mich bemüht. Robin Dutt damals oder der Hans Kullen haben sich sehr um mich bemüht. Und wie gesagt, ich wollte nach Hause, ich wollte wieder in mein gewohntes Umfeld. Und also es war eine schöne Zeit. Kickers ist ein echt besonderer Verein, familiär, coole Fans. Ich hoffe auch, dass die irgendwann wieder mindestens dritte Liga spielen, weil eigentlich gehört der Verein sogar in die zweite Liga. Das wäre auch schön für die Stadt, für die Region hier.
Ja.
Und die Möglichkeiten sind da, also von Stadion, Struktur, Trainingsgelände und so. Und wie gesagt, Kickers hat ja auch diese Fanbase, ja, was selbst in der Oberliga habe ich ja Spiele gesehen bei den Kickers, jetzt, wo ich viel unterwegs war, wo 5000 Leute da waren, auch bei Auswärtsspielen. Das ist ja nicht selbstverständlich und deswegen wünsche ich mir einfach, dass die Kickers das schaffen. Und der Sprung war schon, ja, also wie gesagt, man hat alles bei den Kickers, aber natürlich alles eine Stufe kleinerer wie beim VfB. Ja, oder halt ein bisschen älter auch, sage ich mal. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Das heißt, für dich war das gar nicht irgendwie eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt zu den Kickers?
Ja gut, wie gesagt, ich habe, ich war jetzt keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Legende beim VfB. Ich habe ja die ganze Jugend zwar dort gespielt, bei den Amateuren und dann diese paar Bundesliga-Einsätze gehabt. Natürlich war ich als kleiner Junge immer VfB-Fan, spiele auch heute noch für die Traditionsmannschaft und so. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht Guido Buchwald, der, weiß ich, 400 Spiele beim VfB gemacht, der aber auch eine Vergangenheit bei Kickers hat, dass die mich dann irgendwie schräg anschauen, was dann doch immer wieder trotzdem vorkam, um Gottes Willen. Aber wenn du dann deine Leistung bringst und dich einfach einsetzt für den Verein, dann verzeihen dir das die Fans schon auch.
Du hast ja eine sehr, sehr lange aktive Fußballkarriere. Ich glaube, 2018 hast du dann gesagt, du würdest jetzt dann aufhören.
Oh, 2016. Ungefähr.
2016?
Ja. Da habe ich noch ein Spiel gemacht, 2016, so ein Comeback.
Ein Comeback-Spiel. Ja,
ein einziges.
Ein einziges. was würdest du denn sagen aus der Zeit, was war so ein Moment, an den du dich am liebsten zurückerinnerst? Gibt es sowas?
Boah, da gibt es nicht nur einen, da gibt es schon einige. Also klar, Bundesliga-Debüt wirst du nie vergessen. Aber selbst als wir mit den VfB-Amateuren gegen Eintracht Frankfurt 6-1 gewonnen haben, ja, das war ja ein Bundesligist, ja, da haben wir sie, wir hätten auch noch höher gewinnen können, wir haben sie quasi aus dem Stadion geschossen. Das war unglaublich. Aber auch, wo wir mit den Kickers uns für die dritte Liga da in Elversberg qualifiziert haben, wo ich auch getroffen habe, ja, die Feier danach war auch schön, aber auch die Aufstiege mit Unterhaching oder Augsburg waren sehr schöne Momente. Aber auch meine Trips im Ausland, also wie gesagt, in Budapest habe ich mich, bei Hornet Budapest habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, die Stadt war überragend, der Verein war cool. Es gab 5 Derbys, ja, weil 5 Erstligisten in dieser Stadt sind oder waren damals.
Wow.
Ja, da ging es richtig ab. Es war auch eine coole Zeit. Ich habe auch in Sorrento gespielt. Viele gehen dorthin zum Urlaub machen, dann kann man das ja ein bisschen verstehen. Ja, an der Amalfiküste Fußball zu spielen. Es war zwar sehr heiß, also im Sommer, muss ich sagen, aber es war auch, ich wollte unbedingt mal in Italien spielen und das war auch ein sehr schönes Erlebnis, weil du hast auch damals dann in Verona im Stadion gespielt, in Monza und so im Stadion und ja,
Wahnsinn.
Waren auch schöne Erlebnisse. Deswegen, ich kann echt vieles aufzählen. Ja.
So, das ist alles Top 10 quasi.
Ja, Top 10.
Dann hast du dich aber in Homburg dazu entschieden, die Seiten zu wechseln.
Entschieden, ja. Also ich bin von Elversberg dann nach Homburg gewechselt. War ja schon, ich hatte ja leider viele Verletzungen. War jetzt nicht mehr der spritzigste, sage ich mal. Ja, aber ich wusste noch, wo das Tor steht. Und ich war aber immer so, sage ich mal, wichtig für die Kabine. Als Führungsspieler, aber auch so als Ja, ich habe viel die Jungs unterstützt immer und auch damals auch den Trainer viel unterstützt. Und dann habe ich eigentlich noch eine gute Saison gespielt. Und da haben sie aber gesagt, weil die wussten ja, ich habe auch ein gutes Netzwerk, ob ich mir nicht irgendwie vorstellen könnte, auch danach im Verein zu bleiben, als ja, Sportdirektor, sportlicher Leiter und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ja, ich habe mich auch wohlgefühlt dort. Und genau, dann kam dieser Übergang.
Hast du dann dein eigenes Comeback-Spiel noch organisiert, quasi?
Also ich war ja dann schon ein Jahr Sportdirektor und dann lief es mal im darauffolgenden Jahr nicht so toll, sage ich mal. Die Stürmer haben nicht getroffen und ich habe ja immer noch so hin und wieder mal mittrainiert. Mhm. Mal öfters, mal ja, weniger oft.
Ist ja aber auch gut, so nah dann an der Mannschaft zu bleiben.
Nicht immer, aber ja, ich konnte das gut handeln, sagen wir mal so. Und dann war so eine Phase, wo ich mittrainiert habe, wo ich mich einfach sehr gut gefühlt habe. Das spürst du ja, dass egal wie, egal ob dann, sag ich mal, ein Fallrückzieher oder ein Wolleschuss mit links, der Ball geht rein, ja, da spürst du das. Und dann hatten wir 3 Spiele in Folge verloren und 0 Tore geschossen. Und da habe ich zum Trainer gesagt, Jens, ich will morgen im Kader sein, weil ich muss ein Tor schießen. Er sagte, du bist gar nicht fit. Ich so, doch, ich bin fit und ich muss ja nicht von Anfang an spielen, das reicht ja nicht die letzten 20 Minuten, das reicht schon. Dann hat er sich erst dagegen gesträubt und so, dann habe ich aber gesagt, du, ich bin dein Vorgesetzter.
gut, das war gut.
Ja, und ich so, ich kann das dir auch befehlen. Und dann habe ich zum Betreuer gesagt, nimm mal meine Klamotten mit, weil wenn es blöd läuft, dann bin ich morgen im Kader. Und dann war ich hier bei den Kickers, habe gescoutet am Abend vorher, bin dann hier in Stuttgart geblieben, bin am nächsten Morgen zum Spiel gefahren mit Privatauto und habe meine Tasche dabei gehabt, habe sie in die Kabine gelegt und habe gesagt, Jens, ich bin heute im Kader, ich fühle mich gut. Und dann haben wir ein bisschen drüber diskutiert, dann hatte ich auch zwei, drei Jungs, die gesagt haben, nee, wir brauchen Angelo und so. Ja, und dann, wie es halt so läuft, 0-1 für den Gegner. Wir hatten den zweiten Torwart aus dem Kader gestrichen. Wir hatten keinen Ersatztorwart. Und genau, dann irgendwann die Minuten vergingen und vergingen, zweite Halbzeit. Ich schon gewunken, gerufen, er nicht reagiert. Und ich wollte jetzt nicht, ich glaube, Günther Netzer hat sich mal selber eingewechselt. So ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich bin schon mal Richtung Bank gelaufen und habe mich mal so provokativ dahingestellt. Genau, und dann hat er mich eingewechselt und ja, 2 Minuten später habe ich das Tor geschossen. Dann haben wir das Spiel gewonnen, haben es noch gedreht und danach haben wir, glaube ich, 10 Spiele in Folge nicht mehr verloren, haben noch den Saarland-Pokal gewonnen und so. Ich habe nie wieder gespielt, aber das war so die Initialzündung, sage ich mal. Und das war dann auch mein letztes Spiel. Aber es war schön, weil ich wollte unbedingt mit dem Tor aufhören und das habe ich geschafft.
Aber wie bemerkenswert, dass das so kleine in Anführungsstrichen, wie du sagst, Initialzündungen, sowas auch in der Mannschaft oder in dem Verlauf dann der Mannschaft auslösen können.
Ja, also die Jungs haben mich auf jeden Fall gefeiert. Die haben alle nicht glauben können, aber ich habe es halt so gespürt einfach. Ja, ich habe mich einfach gut gefühlt und ja, wie gesagt, ich weiß ja, wo es durchsteht, das verlernt man nicht.
Aber was ist das für ein unglaubliches Körpergefühl, dass du das weißt? Oder wissen das alle Fußballer, die das...
Ah, ich denke, wir Stürmer haben da schon ein spezielles Gefühl und so ein Gen. Ja, so ein Gen, denke ich mal, das ist, glaube ich, angeboren. Das kann man nicht lernen.
Ach was?
Ja, also ich glaube, ich bin überzeugt davon. Es gibt ja genug, da Inzaghi und wie die alle heißen, der steht immer richtig. Das kann man nicht lernen. Das hast du einfach, das spürst du.
Ach so. Spannend. So habe ich mich da noch nie mit auseinandergesetzt.
Ja. Ist ja der Wahnsinn. Auf jeden Fall war das, mein letztes Spiel.
Das ist ja auch eine richtig coole Story.
Ja, das kam dann auch in der Presse ganz groß. Manager macht Comeback-Tor und so. Das war sehr amüsant.
Wie cool. Aber du hast dann die Seiten gewechselt und bist, wie gesagt, Sportdirektor oder sportlicher Leiter geworden in Homburg. Das war so der Anfang von deiner Geschichte nach der aktiven Fußballkarriere.
Ja, ich war dann 3 Jahre dort Sportdirektor. Ich sag, wir haben den Saarland-Pokal gewonnen. Wir wurden, ich weiß jetzt nicht mehr die Tabellenplatzierung, aber wir waren immer im oberen Drittel, sag ich mal. Und hatten dann angepeilt mal ja weiter nach oben, dann lief es leider nicht so gut und ja, dann haben sich die Wege getrennt. Aber alles gut, ich gehe immer noch gerne nach Homburg, wird immer noch, sag ich mal, eingeladen zu spielen und so und habe noch eine gute Verbindung. Allgemein in Saarland, auch nach Elversberg. Elversberg jetzt in der Bundesliga, richtig gut, das hat mich richtig gefreut, weil ich weiß, was da auch dahinter steckt, was für eine tolle Familie, also die Familie Holzer, die macht da echt schon immer alles und haben sich es auch verdient und genau, also ich gehe immer wieder gerne ins Saarland.
Und dann ging dein Weg aber dann, zum Spielerberater.
Dann kam ich zurück nach Stuttgart. Ich hatte mal wieder eine Knie-OP. War hier. Ja, ich habe leider 9 Mal mein Knie schon operiert. War dann hier in der Reha und wollte wieder meinen Lebensmittelpunkt einfach in Stuttgart haben, weil ich auch hier zwei Mädels habe. Ich habe zwar im Saarland auch noch einen Sohn, aber meine 2 Mädels hier und auch meine Familie lebt ja hier in Mössingen und Umgebung, sage ich mal. Wusste ich erstmal nicht so genau, was ich machen soll. Ich war ja erstmal beschäftigt mit der Reha, um wieder auf die Beine zu kommen. Und habe ich immer wieder Freunde getroffen und dann kam auch der Franche, ist ja auch ein langjähriger Freund von mir. Und der hat mir dann erzählt, dass er Berater macht. Und dann haben wir uns einmal getroffen, zweimal getroffen. Dann sagt er, hast du nicht Bock und so. Dann sage ich, doch, ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben, weil das ist das, was ich am besten kann oder ja, was ich auch will. Und genau, dann haben wir so 2019 haben wir dann angefangen, habe ich angefangen dort zu arbeiten und bin seitdem dort und genau, versuchen unser Bestes.
Hast du denn, als du noch aktiv warst, deine Verträge selber verhandelt oder hat die jemand für dich verhandelt?
Nee, ich hatte auch einen klaren Berater.
Hattest du auch einen Berater?
Ja, also der Jürgen Schwab war sehr, sehr lange mein Berater. Ich glaube, fast 10 Jahre lang und genau, den hatte ich lange und das hat er gut gemacht.
Hast du dann da auch schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, bewusst, dass dir da, weißt du, so im Nachhinein, dass dir was aufgefallen ist, dass du gedacht hast, ah ja, das hat er so gemacht.
Ja, gut, ich meine, ich habe meine Verträge auch gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was die Jungs von heute machen, aber ich habe ja meine Verträge auch verhandeln wollen und habe sie auch gelesen oder ich kann jetzt noch eine kleine Anekdote erzählen, weil damals war nicht so wie heute. Damals gab es noch Fax. Ich war auf Ibiza und da wollte mich Augsburg haben und dann hat der Jürgen mich angerufen, hey, da ist ein Angebot von Augsburg. Ich sage, ja, dann schick's mal her. Ja, wo bist du denn? Auf Ibiza, wo soll ich sein? Urlaub machen. Ich war sehr gerne auf Ibiza und dann kam das Fax, dann habe ich das erstmal durchgelesen und dann war ich mit vielen Sachen nicht einverstanden, habe ich das korrigiert und habe es den Jürgen wieder zurückgeschickt und dann hat er mich für verrückt erklärt. Dann sage ich, ich will das haben, sonst brauchen die gar nicht mit mir weiterreden. Und also ich habe mich schon auch damit beschäftigt, so ist nicht. Wäre ja schlimm, wenn du nicht selber auch ein bisschen ja, dich informierst oder ja.
Das weiß ich nicht, wie ist denn mit den Jungs
gut, heutzutage? Heutzutage fragen sie wahrscheinlich ChatGPT. Kann sein, aber nein, also ich denke schon, dass sich die meisten auch damit beschäftigen.
Findest du denn, wenn du dir jetzt den direkten Vergleich siehst zu deiner Zeit und zur heutigen Zeit, dass sich da bei den Vertragsverhandlungen oder auch bei den Forderungen was verändert hat?
Also was sich verändert hat, es gibt sehr, sehr viele Berater. Früher waren es nicht so viele. Aber so die Forderungen, also am Ende geht es natürlich viel um Leistung, Geld, Prämien, Bonuszahlungen und so. Und da versucht natürlich jeder Berater oder jeder Spieler das Beste für sich rauszuholen, weil die Karriere halt auch begrenzt ist. Mhm. Ja, also du hast halt, keine Ahnung, 10 gute Jahre, wenn überhaupt. Dann je nachdem, ob du mal verletzt bist oder nicht, vielleicht hast du auch mal 15. Oder wenn man Ronaldo sieht, der will ja gefühlt nie aufhören. Der macht immer weiter. Aber nee, also viel hat sich jetzt nicht geändert. Was dazu kam, diese Werbeverträge und diese ganzen Sachen, drumherum, die gab es früher vielleicht ein bisschen weniger oder Schuhausrüster, ja, dass du da halt noch auch Geld nebenbei verdienen kannst.
Gut, es gibt ja jetzt auch viel mehr Startups,
ja, eben, aber
die dann entsprechend auch jüngere Spieler.
Genau, früher war halt Fußballvertrag beim Verein und fertig und jetzt gibt es halt ein paar Sachen noch drumherum, die du halt hast.
Du hast viele junge Spieler bei dir auch. Mhm. Wie jung ist denn der jüngste Spieler, den ihr unter Vertrag habt?
Also so arg jung nicht, der ist 15. Also, weil du bist
schon jung.
Ja, aber mit 18 kann ich ja schon, oder 17 spielen ja manche schon Bundesliga, oder Lamine Yamal in Barcelona, wie alt war der, 16 oder ja, also hat schon EM gespielt mit gefühlt 17. Deswegen, also davor, es gibt auch natürlich Eltern, die mich schon vorher kontaktieren, da ist es mehr ein Begleiten, das ist ja nicht beraten. Ja, ich habe ja auch im Freundeskreis oder so Freunde oder Freundinnen, die vielleicht auch alleinerziehende Mütter sind, die dann anrufen, hey Ange, kannst du mal nach meinem Sohn gucken und so, dann ist es mehr Begleiten. Ja, weil da muss ich ja nichts beraten, da gibt es ja keine Verträge und so. Ja, da gibt es ja, wenn er mal einen Rat braucht oder mal ein schlechtes Spiel oder mal, was ich 3 Wochen nicht spielt und so und dann sich verrückt macht, ja, dass ich dann so beratend, begleitend unterstütze, aber da muss ich ja nicht irgendwelche Verträge verhandeln oder Vereine wechseln oder so.
Das heißt, so dieses Verträge verhandeln
beginnt später.
Beginnt dann so mit 15, 14, ja, 15, ja. 16.
15, 16 aufwärts, ja.
Wie würdest du denn das momentan wahrscheinlich prominenteste Beispiel der Vertragsverhandlung hier in Stuttgart thematisieren?
Dennis Undorf, meinst du?
Jawohl, den meine ich. Ist ja doch schon, es sind krasse Summen, die da geflossen sind, wenn man nach den Informationen geht, die momentan draußen
sind. Ich denke, die stimmen, die Informationen, weil der Vertrag vorher war jetzt auch nicht arg viel weniger.
Ja gut, der Vertrag vorher war ja die Ablösesumme, die so hoch war, oder? Das war ja.
Ja, nee, aber sein Gehalt war ja 5 Millionen, ob jetzt 5 oder 6 macht
es
ja
ist, Sinn. Aber die Ablösesumme vor, wann war es? 2 Jahren? Was waren das? 40 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen?
Ja gut, wie gesagt, das sind ja schöne Geschichten. Wie gesagt, bei Dennis Undorf, der war ja in Meppen, da hat er 3,5, 4 brutto verdient im Monat, ja, also nicht so viel. Dann hat er sich das, sag ich mal, erarbeitet, ist dann nach Belgien, wurde Torschützenkönig. Und genau, also wie gesagt, er hat jetzt dieses Jahr, ich weiß gar nicht, 18 Tore geschossen oder so in der Bundesliga, irgendwie sowas. Ist bei der WM dabei, hat sich das erarbeitet. Natürlich ist es schon viel Geld, weil er jetzt auch nicht, er ist keine 21, sondern ich glaube, ich mittlerweile auch schon 30. Und ich weiß ja, dass das so einen Vertrag hatte beim VfB Krasimir Balakow. deswegen, aber er hat sich das erarbeitet. Also wie gesagt, er ist der beste Scorer beim VfB und VfB wollte ihn unbedingt halten. Und da muss man halt, da gab es bestimmt genug Anfragen und da mussten sie halt jetzt das so einen Vertrag hinlegen.
Da der verlängert sich doch auch irgendwie automatisch nochmal um ein Jahr, wenn er so und so viele Einsätze dann bekommen hat. Ja, ist es normal, so eine Klausel?
Also ja, das finde ich gut, weil ab einem gewissen Alter musst du, sag ich mal, die Leistung bringen.
Ja.
Ja, weil du bist ja auch verletzungsanfälliger und so, vielleicht hast du auch mal ein schlechtes Jahr. Und dann macht man schon auch so Verträge, wo man dann nach Einsätzen dann noch ein Bonusjahr dazu bekommt. Dann hast du es dir quasi verdient. Also er arbeitet durch deine Leistung.
Ist das genau so eine Klausel, die Berater, auf welcher Seite jetzt auch immer, das nochmal darstellt, wie kunstvoll auch diese Art der Verträge, Klauseln ist?
Ja gut, aber gerade diese Klausel ist ja mehr für den Verein.
Ja gut, aber der hat ja auch, also der Verein hat ja Berater.
Ja,
der Spieler
klar.
Hat Berater.
Ja, der Verein hat den Sportdirektor und den, keine Ahnung, Kaderplaner, Chefscout oder den Sportvorstand dann. Ja, klar, aber wie gesagt, das gehört dazu. Und dann muss man halt sich da immer näher kommen und gut verhandeln. Aber wie gesagt, wenn ein Spieler überzeugt von sich ist, dann sagt er, klar, ich mache diese 20, 25 Spiele. Ich weiß ja, was ich kann. Und dann verlängert sich mein Vertrag sowieso. Ja, deswegen.
Würdest du sagen, dass solche Verträge, wenn wir jetzt, also für den VfB ist das jetzt eine hohe Summe, für den FC Bayern München wäre es jetzt eher so ein Handgeld. Aber so im Verhältnis gesehen, verändert sich dadurch das Standing von einem Spieler im Verein selber oder auch in der Kabine vor den anderen Spielern?
Ja gut, das Standing am Ende ist alles mit der Leistung verbunden. Wenn du Leistung bringst, hast du dein Standing in der Mannschaft. Klar, durch das, dass er jetzt so einen Vertrag unterschreibt, weil, und das ja medial überall steht, hast du schon ein anderes Standing in der Kabine, weil die Jungs wissen auch, hey, das ist unser, sag ich mal, Starspieler. Ja, um den wird die Mannschaft aufgebaut. Dann hast du schon ein anderes Standing, aber am Ende musst du Leistung bringen, weil sonst bringt dir dein Standing nichts, weil dann bist du auch schnell wieder raus.
Und würdest du schon sagen, dass Dennis Undaff einer von denen, also nach außen hin hat man ja schon immer den Eindruck, er ist sehr kommunikativ und ein bisschen ein Comedian und so.
Ja.
Ist gerne auch dabei.
Also ich glaube schon, er weiß, wann er ernst sein muss. Ja, also er kann schon, also das macht ihn ja auch aus.
Hat er denn aber das Potenzial für einen Anführer in der Kabine auch?
Ich bin ja fast jedes Spiel da und ich sehe auch, wie er auf dem Platz, sag ich mal, dirigiert die Jungs oder führt und auch mal mit dem Trainer dann den Austausch sucht. Deswegen glaube ich schon, dass das schon so auch intern besprochen ist, dass er auch die Fäden zieht.
So deine Beraterbranche, also die ganze Branche jetzt an sich, hat ja jetzt manchmal vielleicht nicht so den positivsten Außenschein, Außenwahrnehmung. Mhm. Es gilt ja schon so ein bisschen auch als Haifischbecken.
Ja, das ist wie in der Wirtschaft und überall. Es gibt gute und schlechte. Ja, also ich, Berater gab es schon immer und wird es auch, denke ich, immer geben. Klar gibt es ein paar Sportdirektoren oder Präsidenten von Vereinen, die sich beschweren. Aber am Ende wirst du ja für deine Leistung bezahlt und es ist ja trotzdem nicht, also wenn man weiß, was man einem Spieler bezahlt, ist das ja nicht so viel, was dann, sag ich mal, der Berater kriegt. Aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken darüber. Ich versuche alles mit gutem Gewissen zu machen und meine Jungs zu unterstützen, zu führen, das Beste für sie rauszuholen. Und ich lese auch nicht so viel. Ist besser.
Ja gut, das lernt man wahrscheinlich als Fußballer relativ früh.
Ja. Aber es gibt manche, wirklich, ich frage mich oft, die sogar Kommentare und irgendwelche Beiträge lesen und denken mir, für was? Du wirst immer irgendwie, egal wie du es machst, gibt es immer Pro und Contra. Gibt es Leute, die dich feiern und Leute, die dich hassen. Ich würde mich da gar nicht verrückt machen. Da brauchst du schon also breite Schultern, aber das musst du halt lernen. Im Stadion wirst du ja auch ausgebuht oder beleidigt. Wenn du das nicht abhaben kannst, dann machst du einen falschen Beruf.
Könnte man denn sagen, dass die ganze Branche der Berater im Moment so ein bisschen auch einem Wandel untersteht? Weil gerade das, was du sagst, es gibt schon viele, viele Einwirkungen auf die Spieler, auf die jungen Spieler. Viel gerade dieser Zahlendruck, aber auch der Social-Media-Druck, der Druck von außen etc. pp. Bist du mehr auch so psychologischer Unterstützer und Motivator?
Ja.
Fängt es jetzt auch so an, dass es so ein ganzheitliches Thema wird einfach?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also früher, wie gesagt, war ein Berater nur Berater. Also
hat nur die nackten Zahlen gemacht.
Ja, also der war mir, also ich war jetzt auch so ein Spielertyp, mir war das egal, ob der jetzt jedes Spiel da ist. Mhm. Ja, aber was soll er mir erzählen? Ich muss ja meine Leistung bringen. Ja. Ja. Heute ist schon so, dass du, wie gesagt, durch diese ganzen Social Media und dass sich die Jungs viel mehr Gedanken machen und aufpassen müssen, jeden Satz, wo sie sagen und so, dass du schon mehr, ja, Vater, Onkel, Psychologe, gefühlt Babysitter bist, ja, und musst schon einiges auch von denen fernhalten oder halt moderieren. Aber wie gesagt, das macht es ja dann auch aus durch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, denke ich, kann ich das gut mit auf den Weg geben. Und auch, oder wenn sich mal ein Junge verletzt und ja, am Boden ist und denkst, scheiße, was mache ich jetzt, dann muss ich ihn halt wieder aufbauen und ihn auffangen. Und das kann ich halt, denke ich, ganz gut, weil ich halt das selber am eigenen Leibe erlebt habe.
Fängst du dann auch die Eltern mit auf, wenn die Kids noch so jung sind, oder bist du dann eher tatsächlich nur fokussiert auf den Spieler?
Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt Jungs, die vielleicht auch gar nicht so viel brauchen. Dann gibt es Jungs, die Eltern brauchen. Dann gibt es ab und zu aber Sachen, wo du echt sagen musst, hey, mach mal einen Gang zurück, lass mich das mal machen, weil ich weiß es ja selber, mit dem eigenen Vater zu reden, ist anders, wie wenn das halt dann, sag ich mal, ein anderer vielleicht macht und so. Und deswegen, das muss man ein bisschen abhängig machen vom Spielertyp.
Was würdest du denn sagen, was ein eigentlich so der größte Irrtum ist, den Menschen im Kopf haben, wenn sie über Berater reden oder nachdenken oder so? Was ist so ein typischer Irrtum, der dir immer wieder auch begegnet?
Boah, gut, viele denken ja, dass, oder wenn ich das mal höre, also mir ist es noch nie passiert, dass irgendwie jemand mir was Schlechtes gesagt hat beim Termin, dass sie denken, ich bin irgendwie einer, der die verarschen will oder so. Mhm. Weil bei uns ist es mal so, wir sind sehr transparent, wir nehmen die Eltern mit zu jedem Gespräch, die hören alles selber mit. Wenn wir irgendwo auch anrufen oder Videocalls haben, tun wir sie mit einbeziehen. Ja, da kannst du nicht irgendwelche Märchen erzählen, weil der Gegenüber sitzt, also wir sitzen ja alle drei da, ja, in einem Boot oder alle vier, je nachdem, wer dann alles dabei ist beim Videocall. Da kannst du nicht sagen, ja, der hat mir das und das gesagt und dann den Eltern irgendwas anderes mitteilen. Deswegen.
Also wäre Authentizität wahrscheinlich das, was den, ja, Berater dann am meisten ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sind da sehr transparent.
So als Berater jetzt steht natürlich das absolut größte Ereignis an im Moment. Starten nächste Woche, übernächste Woche in die Weltmeisterschaft. Wie fühlt sich das an so als Berater?
Ja gut, ich habe ja leider kein
bei der WM. Da, aber wenn du jetzt, also scoutest du dann quasi auch, wenn du jetzt Spiele siehst, denkst du so, ach, das fände ich jetzt ganz nett oder meine Güte, wie toll.
Ja gut, also bei den bekannten Ländern, da braucht man ja nicht scouten, weil die Spieler kennst ja schon alle, aber jetzt sage ich mal, gibt es ja bestimmt mal ein paar Länder, egal ob jetzt Südamerika oder Afrika oder so, die du nicht so auf dem Schirm hast, da schaust du dann schon.
Es sind doch einige kleine neue Länder dabei tatsächlich, oder?
Ja.
So, bis auf Elfenbeinküste, die kennen wir ja schon.
Ja, die kennen wir schon. ja, deswegen, da guckst du dann schon auch mal vielleicht mit einem anderen Auge hin.
Ja.
Aber heutzutage durch diese ganzen, wie gesagt, Scouting-Systeme, da diese ganzen Apps und so, und kannst ja, gibst einen Namen ein und dann
brauchst alles. Du gar nicht mehr selber scouten.
Doch, ich mache das schon gerne.
Ja.
Ja, weil ich mache mir auch immer gerne mein eigenes Bild. Mhm. Also wir haben auch Jungs, die das auch machen, die dann, sag ich mal, zuarbeiten. Mhm. Aber ich will es dann schon auch immer selber noch sehen.
Sind wir schon bei dem Thema WM tatsächlich angekommen?
Dann sind wir fertig, oder? Weil
fast,
ich bin ja raus, weil Italien ist nicht dabei.
Ja, das wäre natürlich eine Frage. Du guckst jetzt oder guckst du nicht?
Doch, natürlich gucke ich.
Also, guckst schon.
Ja, ich bin ja, ich sage das jetzt einfach mal so, ich bin auch so ein bisschen Argentinien-affin, weil es hat schon mit Maradona früher angefangen und natürlich dann mit Lionel Messi, und es leben ja auch viele Italiener in Argentinien und so, und habe schon immer so ein bisschen eine Leidenschaft für Argentinien, deswegen habe ich mich auch damals oder vor ein paar Jahren bei der letzten WM sehr gefreut, dass sie gewonnen haben. Mhm. Dieses Jahr weiß ich nicht, ob sie gewinnen werden, aber die können auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Da werde ich natürlich ein bisschen Sympathie für Argentinien haben. Mhm. Natürlich auch für Deutschland, weil ich lebe ja hier. Auch wenn die uns immer fertig gemacht haben früher mit in der Presse mit Italien, Deutschland. Ich werde natürlich schauen.
Dann ist natürlich das geschichtsträchtige Aztekenstadion, in dem das Eröffnungsspiel stattfindet am 11. Juni. Guckst du dann wahrscheinlich.
Ja, das Eröffnungsspiel muss man ja schon.
Muss man gucken.
Ja.
Geht ja nicht anders.
Da geht's ja los. Da wird ja, glaube ich, die Welt stillstehen. Da wird jeder schauen.
Ah, oh, weiß ich nicht.
Doch. Ja.
Jeder.
Doch. Eine WM. Also ich glaube, so viele Einschaltquoten wie bei einer WM gibt es nirgends.
Meinst du denn tatsächlich, weil die WM ist ja doch ein bisschen kontrovers jetzt im Vorfeld diskutiert worden.
Ja.
Drei Länder, eins davon will das andere annektieren, auf das andere schimpft es die ganze Zeit.
Das ja.
Dann ist es die größte WM
aller Zeiten.
Aller Zeiten, 104
noch,
Spiele.
Die werden auch schon noch.
48 Mannschaften.
Das ja, aber, also ich will jetzt gar nicht so politisch drauf eingehen, aber Fußball oder allgemein Sport verbindet. Ja. Mhm. Zum Beispiel in einer Fußballmannschaft beim VfB, wie viele Kulturen, wie viele Länder, alle sind Freunde, alle ist Familie, alle halten zusammen. Und das soll auch der Sport einfach sein. Und deswegen ist eine WM einfach ein Event, wo die Welt zusammenkommt, wo alle zusammen, sag ich mal, feiern und so und die Zeit einfach genießen, die wir hier auf der Welt haben. Und deswegen will ich das Politische jetzt mal weglassen. Deswegen hoffe ich, dass es einfach eine friedliche WM wird, dass wir coole Spiele sehen, dass die Leute feiern, dass die Leute einfach ja, das Leben genießen.
Auch die Zeiten werden ja hier in Europa ein bisschen schwierig sein. Manche Spiele sind um 6 Uhr morgens, manche um 6 Uhr abends.
Denkt bei Daimler, bei der Nachtschicht, die gucken halt
cool.
die Spiele an oder so. Nein, ich weiß, klar, diese Spiele werden halt dann schwer anzuschauen.
Ja, auch für die Spieler. Also die Entfernungen, die zurücklegen müssen. Und dann von, weiß ich nicht, Texas nach, wo es ja nun wirklich heiß ist jetzt im Sommer, nach Kanada mal kurz, wo es vielleicht eher so 20 Grad kühler ist.
Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich denke, dass die Spieler schon
steckt man das weg als Profi?
Drauf vorbereitet werden und also auch drauf trainiert werden, getrimmt werden, dass sie dann bereit sind.
Deswegen jetzt auch das, ich glaube, die Nationalmannschaft ist jetzt die Tage schon in Chicago angekommen. Einfach das frühe Akklimatisieren, gucken, dass man da relativ schnell irgendwie klarkommt drüben.
Ja, 100%. Muss man ja auch.
Wenn du jetzt deinen Verlauf der Karriere so ein bisschen anguckst, wie war denn das, wenn damals eine WM vor der Tür stand? Haben sich da Spieler von denen, also die Spieler, die sich so ein bisschen ausgerechnet haben, ob sie vielleicht mit in die Nationalmannschaft kommen, nimmt man sich da vorher bei den letzten Bundesligaspielen oder Pokalspielen oder so ein bisschen zurück? Oder gibt man vor einer WM oder vor einer EM trotzdem immer noch 100% Gas?
Na, das Gefühl hatte ich nie, dass sie sich zurücknehmen, weil wenn du dich zurücknimmst, ist die Verletzungsgefahr größer. Wenn du deinen Fuß zurückziehst, dann du musst immer volle 100% geben, weil sonst verletzt du dich eher, wie wenn du im Zweikampf mal aus dem Weg gehst. Also ich habe keinen gemerkt, der irgendwie zurückgesteckt hat oder weniger gemacht hat.
Weil du das vielleicht aber auch anders siehst, weil du so ein 100% Mensch bist.
Ja, aber man sieht ja, also man merkt ja auf dem Platz. Ja? Also ja, man merkt ja, wenn einer mal nicht alles gibt.
Manchmal gibt es ja auch so dieses Phänomen, dass einer in der Champions League oder in der Bundesliga ultra performt und dann läuft er für die Nationalmannschaft auf und dann ist er auf einmal irgendwie eher unscheinbar. Ist das diese große Bühne? Wobei die ja eigentlich mehr oder weniger vergleichbar ist, Champions League.
Ja, aber ist ja trotzdem eine andere Mannschaft. Du hast ja dann, keine Ahnung, bei deiner Champions League-Mannschaft oder bei deinem Verein hast du auch vielleicht andere Mitspieler, die dich besser einsetzen oder vielleicht machst du dir auch zu viel Druck selber mental und denkst, wow, ich muss für mein Land spielen. Ja, vielleicht bist du schon davor mal unter Beschuss gewesen, dann denkst du jedes Mal, scheiße, wenn ich jetzt den Ball nicht richtig stoppe oder verstolper oder wenn ich jetzt reinkomme und nicht glänze, dann werde ich gleich wieder morgen in der Presse auseinandergenommen, aber das muss halt ein Profi abhaben.
Musst du das an dir abprallen lassen können? Aber das kann ja nicht jeder.
Dann musst du das trainieren. Also gibt es ja genug Möglichkeiten, dass man dann Mentaltrainer, Psychologe, egal wie man das nennen will, dass man sich da helfen lässt.
Ist ja auch wieder Dennis Undorf so ein Beispiel, der jetzt aber vorher viel gekämpft hat, auch für seinen Platz.
Ja, deswegen. Also ich glaube, bei Dennis mache ich mir am wenigsten Sorgen, weil er ist, sag ich mal, dieser bekannte Straßenfußballer, der sich das alles erarbeitet hat, der jetzt da oben ist, der an dem prallt das, denke ich, ganz locker ab.
Das heißt, du rechnest mit einem erfolgreichen Abschneiden von Deutschland bei der Weltmeisterschaft?
Also gut, Deutschland hat auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr starken Kader. Also ich glaube, vom Kader her ist vielleicht nur Spanien und ich glaube sogar Frankreich noch besser. Die Breite, also Frankreich hat ja gefühlt drei Mannschaften, können die aufstellen und die werden wahrscheinlich immer unter den Top 10 dabei. Spanien ist natürlich sehr stark und ja klar, dann kommt, denke ich, schon gleich Deutschland. Da muss man schauen, wie die südamerikanischen Mannschaften sind, gerade Brasilien und Argentinien. Brasilien hat jetzt ja Neymar wieder zurückgeholt. Es kann schon nochmal einen Ruck durch die Mannschaft geben. Vinicius und so, die haben auch einen guten Kader. Muss man abwarten. Aber jetzt Deutschland hat auf jeden Fall alle Chancen. Und bei einer WM oder allgemein bei so Turnieren braucht man ja auch ein bisschen Turnierglück, sage ich mal. Mhm. Ja, dass vielleicht auch du mal im Viertelfinale oder so vielleicht einen etwas schwächeren Gegner bekommst und dann bist du auf einmal schon im Halbfinale und denkst, hey, geil, noch ein Spiel und so. Das muss dann auch mal sein. Aber vom Kader her auf jeden Fall.
Jetzt mal eine hypothetische Frage. Wenn einer von deinen Schützlingen beim Eröffnungsspiel im Aztekenstadion dabei wäre und ein Tor schießen würde, wie lange würdest du warten, bis du auf dein Handy guckst?
Dass mich ein Verein anruft? Oder dass
dein Handy wahrscheinlich heiß läuft.
Ja gut, erstmal würde ich gar nicht aufs Handy gucken, weil ich wäre wahrscheinlich im Stadion und würde mit ihm jubeln. aber danach wird bestimmt oder könnten bestimmt ein paar Vereine anrufen, aber ich würde mir da einfach Zeit lassen, weil ein Tor entscheidet ja nicht deine Karriere.
Aber der Marktwert würde schon deutlich steigen,
oder? Natürlich, wenn du bei einer WM ein Tor schießt und dich ins Rampenlicht spielst, dann kannst du schon für sehr starkes Interesse von anderen Topclubs oder kannst du davon ausgehen, dass die anrufen werden.
So ein das Bild von so einem Berater oder von einem Manager ist ja auch so einer, der die ganze Zeit am Handy ist und irgendwie drei verschiedene Handys hat und dauernd irgendein Telefon klingelt und der immer irgendwo unterwegs ist. Würdest du das Leben auch so beschreiben, oder?
Ja, man muss schon viel auf Achse sein, man braucht viel Netzwerk, man muss viel im Austausch sein. Es reicht aber auch nur ein Handy, mittlerweile.
Kann man ja drei verschiedene SIM-Karten
drauf haben. Klar, aber, wie gesagt, heutzutage ist auch viel mit WhatsApp möglich und mit Teams, E-Mails und so. Deswegen, also man braucht jetzt nicht unbedingt drei Handys, außer man will natürlich, wenn man mal abschalten will und dann macht man das Geschäftshandy aus, dann hast du noch ein privates Handy. Aber
es gibt schon mindestens zwei Handys.
Ja. Aber man, man muss das mit Leidenschaft machen und dann muss man, wie gesagt, kommunikativ sein, man braucht viel Netzwerk und dann ist es, man redet ja über, man sagt ja immer, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Wenn man dann, wie gesagt, sein Hobby noch zum Beruf macht oder dann halt im Fußball bleibt, dann fühlt es sich auch nicht unbedingt wie Arbeit an. Natürlich dieses Rumreisen, die Fahrten und so, da bist du auch mal müde, aber das fühlt sich nicht so wie Arbeit an.
Möchte ich wissen, wie hoch deine Bildschirmzeit ist?
Ich schaue nie drauf, deswegen ist auch besser so, aber die ist sehr hoch, kann ich dir sagen. Die ist sehr hoch.
Ich hätte jetzt noch eine schnelle Schlussrunde für dich. Mhm. Früher waren das die Entweder-Oder-Fragen. Die kriegst du jetzt heute. Wir hatten auch früher eine ganz eigene Rubrik.
Okay.
In jedem Podcast immer Entweder-Oder-Fragen gestellt. Jetzt habe ich gedacht, speziell für den leidenden Italiener. Hole ich die wieder raus.
Danke.
Sehr gern. Du musst dich ja auch an was erfreuen können jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Buffon oder Neuer?
Ganz klar Buffon.
Aber weil wegen dem Nationalgefühl, sondern...
Also Manuel Neuer ist ein überragender Torwart, also wirklich überragend. Ich bin auch froh, dass er wieder dabei ist, weil er das auch verdient hat durch seine Leistungen. Aber ich finde, Buffon hat einfach eine andere Aura.
So, also, mehr Legende?
Ja, auch so sein Auftreten und so. Und also vom Torwartspiel kann man ja dann diskutieren, weil Neuer, denke ich, fußballerisch vielleicht ein bisschen besser war. Aber diese Aura, wo Buffon hat, wenn der im Tor steht, 100% Buffon.
Ich habe nochmal eine Personenfrage. Totti oder Ballack?
Ja, gut. Totti, auf jeden Fall. 100%.
Lichtgestalt.
Auch wenn er Römer ist, ich bin ja Juventino, dann hätte ich lieber Del Piero gesagt, aber auf jeden Fall Totti. Auch wenn ich Michael Ballack persönlich kenne, super Typ, aber Totti auf jeden Fall.
Serie A oder Bundesliga?
Jetzt?
Ja.
Meilenweit Bundesliga.
Und damals?
Also so Anfang 2000 bis, keine Ahnung, sag ich mal 2014, 2015, auf jeden Fall Serie A. Gerade die Anfang 2000 waren ja alle die besten Spiele der Welt waren ja in Italien. Ja.
Pizza oder Maultaschen?
Maultaschen sind lecker, aber an Pizza kommen sie nicht dran.
Margherita oder belegt?
Ich bin mehr belegt. Mehr so Mozzarella und Parmaschinken oder Salami, pikante, scharfe Salami, mehr so.
Parmaschinken ist eine schwierige Wahl auf Pizza, finde ich, weil er dann immer so ein bisschen nach Gart. Je nachdem. dann wird
man muss den Parmaschinken am Ende drauflegen, dass er kalt bleibt.
Und dann
bleibt.
Am besten noch auf Rucola, damit er wirklich kalt bleibt.
Ja.
Weil sonst hast du echt so das Problem,
ja, aber
dann wird es nicht so lecker.
Die, wo den Parmaschinken schon vorher drauflegen, das sind
ja,
keine Italiener.
Ja, das ist eh nicht. Das macht
sind
man
keine
auch
Italiener.
Nicht. Das macht man nicht. Nee. WM-Pokal oder Champions League-Pot?
Puh. Ich glaube WM. Da bist du Legende. Ich hatte ja das Glück, leider auch schon verstorben, Andi Brehme als Trainer zu haben.
Mhm.
Und Andi hat ja bestimmt auch andere Titel gewonnen, aber er hat einfach diesen scheiß Elfmeter WM 90 reingehauen und du bist einfach, also egal wo wir hingegangen sind, alle haben ihn gekannt.
Weltmeister.
Alle Weltmeister und dann auch noch den entscheidenden Elfmeter, auch noch mit dem falschen Fuß, weil der hat ja mit rechts geschossen. Ich habe ihn 100 Mal gefragt, Andi, wie bist du auf die Idee gekommen? Aber ja, der war so gut, einfach so gut, auch ein super Mensch. Deswegen 100% WM. Du hast einfach einen anderen Status, wenn du Weltmeister bist.
Es gibt ja auch nochmal so eine Sportgroßveranstaltung, die Olympischen Spiele. Da ist jetzt Fußball irgendwie immer so ein bisschen, also ist zwar dabei, aber hat, also dafür, dass es auch eine riesen Weltveranstaltung ist, hat das eher einen geringeren Stellenwert. Weißt du, woran das liegt? Kannst du das erklären?
Ich denke, Fußball hat einfach einen anderen Status. Wobei, ich habe auch das Glück gehabt, Usain Bolt kennenzulernen. Mhm. Ja, auch super Typ. Und ich meine, der hat ja schon, also den kennt auch jeder.
Yeah.
Also egal, wo du mit dem hingehst, da dreht sich auch jeder um.
Ja.
Aber ich glaube, Fußball, ja, verbindet irgendwie mehr, glaube ich.
Mhm. Pures Talent oder brutale Arbeit?
Ja, da gibt es auch so einen Spruch, Arbeit schlägt Talent immer.
Mhm.
Aber wenn du natürlich gar kein Talent hast, dann bringst du ja auch nichts. Aber ja, ich glaube,
halt ist es nicht so ein bisschen das, was du gesagt hast, dieses Gehen, das Stürmergehen? Hast du es oder hast du es nicht?
Ja, das ja. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt mehr so der Messi-Fan.
Ja.
Und der arbeitet auch sehr viel, aber er hat halt auch ein gottgegebenes Talent. Und Ronaldo hat auch ein bisschen Talent, sag ich mal, und hat sich das aber erarbeitet. Also er hat halt brutal an sich gearbeitet, egal ob. Das sieht man ja an seinem Körper im Kraftraum oder Schusstechnik.
Selbst heute noch ist
Schusstechnik und Kopfball und ich will gar nicht wissen, wie oft der Kopfbälle trainiert und so. Und deswegen, und Messi hat es halt einfach so von Gott gegeben. Aber ich glaube, harte Arbeit wird am Ende immer belohnt.
Preisfrage. Dein Weltmeister 2026.
Also ich glaube Frankreich.
Eine Antwort. Die freuen sich jetzt die Deutschen wahrscheinlich nicht sonderlich drüber, aber...
Ja, man hat es jetzt auch in der Champions League gesehen, wer den Titel gewonnen hat. Natürlich haben die ein paar andere Spieler auf dem Platz gehabt, aber wenn man vorne sieht, Dembélé, Barcola, wie die alle heißen, und was sie noch so im Kader haben, ist schon... Also ich glaube... Ja, die können sich jetzt, also die können auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen. Und am Ende ist auch Tagesform. Also du kannst auch im Halbfinale auch Spanien treffen, dann fliegst du im Elfmeterschießen raus, dann oder auf Deutschland. Ja, und
es geht alles. Es ist halt, wie hat man früher gesagt, die WM hat ihre eigenen Gesetze.
Ja, deswegen sage ich ja.
Das hat man über den Pokal gesagt, eigentlich müsste ich jetzt wahrscheinlich Geld bezahlen ins
Rasenschwein. 3 Euro. Aber ich denke, Frankreich kommt sehr weit.
Deutschland?
Auch, also Deutschland ist ja eine Turniermannschaft, die steigern sich ja oft im Turnier.
Das kostet jetzt den gleichen Kampf.
Kostet auch, ja, ich weiß, zahle ich auch gerne. deswegen glaube ich schon, dass Deutschland auch weit kommen kann.
So, weiter als?
Italien auf jeden Fall.
Angelo, allerletzte Frage. Stell dir vor, uns hört heute ein 10-jähriges Kind zu, spielt gerade für die Spielvereinigung Mössingen. Was würdest du denn so einem Jungen oder so einem Mädchen mit auf den Weg geben für die Zukunft, wenn es einmal Profi werden möchte?
Ja, einfach lebe deinen Traum, hab Spaß, ganz viel Spaß, immer Spaß, setz dich nicht unter Druck, genieße es, arbeite dafür. Und ja, du musst schon davon träumen, also du musst schon das dir auch visualisieren und sagen, ich will das erreichen. Und dann musst du aber auch alles unterordnen, deswegen, aber einfach hab Spaß, also du musst einfach Spaß haben. Du, Fußball oder Allgemeinsport darf nie eine so, boah, ich habe keinen Bock oder Last oder ich werde gezwungen. Du musst einfach immer, also mir hat noch nie jemand gesagt, also ich, mich kann schon um 3 Uhr morgens anrufen, wir haben ein Turnier, ich stehe auf und gehe. Also ich überlege da nicht, auch heute noch. Ja, leider machen die Knochen nicht mehr so mit, aber ich würde immer.
Ach, nicht, dass du das Knie zum 10. Mal operieren lassen musst.
Das muss ich sowieso, das ist egal.
Ach so.
Das weiß ich schon. Aber nee, wie gesagt, du musst einfach immer Spaß haben an der Sache.
Danke.
Danke dir.
Wirklich tausend Dank. Tolle Geschichten, mega Anekdoten. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke.
Man darf dir bestimmt gerne folgen auf Insta.
Klar.
Man findet dich unter
Angegul99.
Okay.
Mein Spitzname. Dann Gull, weißt du, was es heißt? Tor.
Na gut. Ja. Ist jetzt selbsterklärend.
Ich habe ein paar gemacht.
Ja, stimmt. Stimmt. df-sportmanagement.
Ja, da findet man mich auch, ja, stimmt.
Genau, uns darf man auch gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook tatsächlich noch unter Sportregion Stuttgart. Ansonsten lasst uns gerne einen Kommentar da, abonniert uns. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ganz viel Spaß bei dieser kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. Bin gespannt, wie Deutschland abschneidet. Und bis zum nächsten Mal, eure Debbie.